Damit begrüßt Sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Unser Thema des Tages führt uns in den Bereich Gesundheit. Der Informationsbedarf zum ausgesuchten Thema ist hoch, denn immer noch gibt es viele offene Fragen. Wir begrüßen ganz herzlich im Studio von Radio Free FM von der Universität in Ulm Herrn Professor Dr. Hayrettin Toumani.
Grüß Gott, Herr Hoog.
Ja, schön, dass Sie Zeit gefunden haben, dieses Thema mit uns zu bearbeiten. Sie sind leitender Oberarzt an der Universität. Das heißt, Sie haben vielschichtige Aufgaben und Verantwortungen.
Richtig. Als Oberarzt hat man in seinem Aufgabenbereich Patientenversorgung, Forschung und natürlich auch studentische Lehre. Und in meinem Bereich der Patientenversorgung und Forschung beschäftige ich mich viel mit der Multiplen Sklerose.
Ja, Herr Professor Toumani, Sie arbeiten an der Neurologischen Klinik der Uni Ulm und haben für uns das Thema Multiple Sklerose mitgebracht, kurz MS genannt. Wir wollen im Rahmen dieser Sendung erfahren, wie man die Lebensqualität aufrechterhalten oder vielleicht sogar verbessern kann, wenn man an Multiple Sklerose erkrankt ist. Denn die Lebensqualität ist für uns alle ja ein wichtiges Thema. Das Problem bei Multiple Sklerose ist das, dass es eben eine Krankheit ist, die bisher noch nicht wirklich heilbar ist, sondern es ist eine chronische entzündliche Erkrankung. Aber man kann doch das Fortschreiten dieser Krankheit mit modernen Mitteln und Medikamenten verzögern oder vielleicht sogar aufhalten. Seit wann kennt man eigentlich dieses Krankheitsbild und wer hat die Krankheit konkret nachgewiesen?
Ja, es gibt aus der Geschichte Beschreibungen, die bis zum 13., 14. Jahrhundert zurückgehen, die das Vorhandensein einer multiplen Sklerose annehmen lassen. Genauere Darstellungen gibt es aus dem 18. Jahrhundert, aus einem Tagebuch von dem Enkelkönig Georg III., und zwar Frederik Est. Er war damals 28 Jahre alt und beschrieb, dass er hin und wieder Sehstörungen hatte, Gleichgewichtsstörungen und Taubheitsgefühle, die kamen und wieder gingen. Man geht davon aus, dass das die erste genauere Darstellung der Erkrankung ist. Und genau nachgewiesen hat dann später ein Wissenschaftler aus Frankreich mit dem Namen Jean-Marie Charcot im Jahre 1868. Das war ein Neurologe, der sich mit vielen Erkrankungen beschäftigt hat, unter anderem auch mit Multipler Sklerose. Und er war der Erstbeschreiber dieser Erkrankung im Sinne der klinischen Äußerung der Erkrankung, aber auch der pathologischen Äußerung. Das heißt, er hat von Verstorbenen die Gehirne untersucht und hat da im Gehirn dieser Verstorbenen multiple, also viele Vernarbungen, Verhärtungen gesehen, die dann letztendlich den Namen der Erkrankung gegeben haben, Multiple Sklerose.
Das heißt, die Krankheit hinterlässt im Körper ihre Spuren, ihre nachweisbaren Spuren durch diese Verhärtungen, Vernarbungen.
Genau, wie Sie sagten, das ist eine chronisch entzündliche Erkrankung und diese Entzündung wird nicht durch Erreger primär, durch Infektionen verursacht, sondern durch eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, die Multiple Sklerose ist eine Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems, also des Gehirns und des Rückenmarks und dort kommt es im Laufe der Zeit zu verschiedenen Zeitpunkten an verschiedenen Orten des Gehirns zu Entzündungen, zu entzündlichen Entmarkungen im Gehirn. Und diese können wieder heilen, können aber auch, wenn sie besonders heftig verlaufen, auch Narben und Verhärtungen hinterlassen.
Sind dann diese Verhärtungen vor allem im Gehirn nachweisbar oder auch im restlichen Körper?
Ja, besonders betroffen ist das Gehirn, aber auch das Rückenmark. Und nicht im peripheren Nervensystem. Das unterscheidet die Multiple Sklerose von anderen autoimmunen entzündlichen Erkrankungen des Nervensystems. Also das zentrale Nervensystem, das Gehirn vorwiegend, der Hirnstamm und das Rückenmark können betroffen sein. Und entsprechend kommt es je nachdem, wo diese Entmarkungsherde sind, zu verschiedenen Symptomen.
Es gibt ja Nervenstränge und Synapsen, die dann wiederum Leitungen oder Signale übertragen. Wo genau, wie kann man das festmachen, diese Erkrankung?
Ja, also das Gehirn und das Nervensystem ist ja so aufgebaut, das ist, wenn man sich das jetzt grob anschaut, dass es eine graue Substanz hat und eine weiße Substanz hat. Und im grauen Substanzbereich sind die Nervenzellkörper drin und in der weißen Substanz sind die von den Nervenzellkörpern ausgehenden Fortsätze. Und die Erkrankung beginnt immer in der weißen Substanz des Gehirns. Das heißt, die Nervenfortsätze, und zwar konkret die Hülle dieser Nerven, die sogenannte Myelin, wird durch die Entzündung geschädigt, beschädigt. Und dadurch kommt es dann halt eben zu Verlangsamungen der Nervenleitfähigkeit, die dann am Ende, wenn die ausgeprägt genug ist, zu Symptomen führen.
Sie sagten, es wird also kein Erreger diese Krankheit hervorrufen, sondern sie kommt im Prinzip woanders her, vom Körper selber ausgehend. Wie kommt es, dass der Körper so eine Krankheit entwickeln kann? Kann man das irgendwie schon festmachen? Gibt es da Informationen?
Es ist in der Tat so, dass die genaue Ursache dieser Erkrankung noch nicht bekannt ist. Man weiß, dass es aus einem Zusammenspiel eines fehlprogrammierten Autoimmunsystems und einer genetischen Veranlagung entsteht. Das heißt also, dass besonders hier in bestimmten Regionen der Welt, in den etwas kälteren Breitegraden, haben die Menschen eine höhere Veranlagung, diese Erkrankung zu entwickeln. Und wenn jetzt bestimmte Umweltfaktoren, das können zum Beispiel Infekte sein, virale, bakterielle Infekte auftreten und auf das fehlgeleitete Immunsystem halt treffen, kann es durch die entzündlichen Botenstoffe, die jeder von uns hat, dazu kommen, dass die fälschlicherweise das eigene Nervensystem angreifen und dort diese entzündlichen Entmarkungen verursachen.
Das bedeutet, wenn man in der Nähe des Äquators lebt, hat man eine geringere Wahrscheinlichkeit, diese Krankheit zu entwickeln. Ist diese Krankheit eine Zivilisationskrankheit?
Ja, im eigentlichen Sinne könnte man sagen, dass diese Erkrankung in bestimmten Regionen häufig ist und daher kann es eine Zivilisationskrankheit schon sein. Es ist in der Tat so, dass in den Ländern, wo der wirtschaftliche Fortschritt höher ist, diese Erkrankung auch häufiger ist. Das heißt also, je näher man zu den Polen sich bewegt, desto häufiger ist diese Erkrankung sowohl im nördlichen als auch im südlichen Halbkreis. Und deshalb kommt diese Erkrankung bei jedem tausendsten Mitteleuropäer vor. Das ist in Nordamerika ähnlich und in Südaustralien ähnlich. Im Äquator dagegen trifft man diese Erkrankung kaum an. Es kann aber auch so sein, dass im Bereich des Äquators bestimmte Regionen auftreten, wo vielleicht die genetische Belastung dermaßen groß ist, dass auch diese Erkrankung dort auftritt, aber in der Regel eher zu den Polen hin ist die Häufigkeit der Erkrankung.
Bei uns in der Gegend ist also ungefähr jeder Tausendste von dieser Krankheit betroffen. Wissen auch alle das oder wie lange dauert es, bis man das merkt?
Man kann leider noch nicht genau sagen, wann genau die Erkrankung beginnt, weil die entzündlichen Entmarkungen im Gehirn können in Regionen auftreten, die sich nicht sofort bemerkbar machen. Und man sagt so etwa, jeder zehnte Entzündungsherd im Gehirn führt zu einem klinisch bemerkbaren Schub, also zu einem Symptom, den man dann bemerkt. Und das ist das eine, dass man nie genau sagen kann, wann hat die Erkrankung begonnen. In der Regel fängt sie aber schon in der Kindheit oder Jugend an. Und zum Ausbruch kommt die Erkrankung in der Regel zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr. Das ist sozusagen das Häufigkeitsgipfel.
Das heißt, wenn man die 40 überschritten hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann noch eine Erkrankung auftritt, wieder geringer.
Genau. Es ist wie so eine gaußsche Verteilungskurve. Nach dem 40. Lebensjahr ist es in der Tat halt geringer. Das betrifft allerdings die schubförmige Verlaufsform der Erkrankung. Es gibt ja verschiedene Verläufe. In 85% aller Betroffenen liegt die schubförmige Verlaufsform vor. So beginnt die. Aber in 10-15% der Fälle kann sie auch primär chronisch verlaufen, ohne Schübe, sondern schleichend progredient. Und diese Verlaufsform tritt in einem etwas höheren Lebensalter auf, also so ab 30, 40, kann auch erst mit 50 auftreten.
Das heißt, ja, gibt es irgendwie so quasi ein Höchstalter, wo es noch auftreten kann und danach nicht mehr?
Am besten stellt man sich so eine gaußsche Verteilungskurve vor. Diese Erkrankung ist auch bei Kindern festgestellt worden, sogar bei Säuglingen, wenn man so will, aber ganz, ganz selten. Auch bei über 70- und 80-Jährigen kann sie theoretisch vorkommen, aber extrem selten. Also man kann sagen, so 70-80% aller Betroffenen erkranken tatsächlich in diesem Lebensabschnitt 20 bis 40.
Aber ansteckend ist die Krankheit nicht.
Diese Erkrankung ist definitiv nicht ansteckend. Das ist mehrfach untersucht und bewiesen. Das kennt man aus Familienuntersuchungen. Und es ist definitiv so, dass diese Erkrankung zu dem Autoimmunformenkreis gehört. Und diese ist bekanntlich nicht ansteckend.
Es gibt ja auch Untersuchungen bei Zwillingen, bei Geschwistern, bei eineigen und mehreigen Zwillingen. Wie sind da die Ergebnisse?
Genau, das ist auch eine gute Frage. Von der Zwillingsforschung weiß man auch über die Risikofaktoren dieser Erkrankung ganz gut Bescheid. Wer kriegt sie? Wann bekommt man diese Erkrankung? Und es ist so, dass wir gesagt haben, auch, dass die Erbfaktoren, die erbliche Veranlagung ja auch eine Rolle spielt. Wenn jetzt ein eineiiges Zwilling betroffen ist, dann hat das andere Zwilling eine höhere Wahrscheinlichkeit, diese Erkrankung zu bekommen, als jemand von der Normalbevölkerung. Im Vergleich, jemand in der Normalbevölkerung hat eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1000, diese Erkrankung zu entwickeln. Ein eineiiges Zwilling von einem betroffenen MS-Erkrankten hat eine 250-fach höhere Wahrscheinlichkeit gegenüber der Normalbevölkerung. Aber nicht jeder eineiige Zwilling eines Betroffenen bekommt diese Erkrankung, sondern jeder vierte, also 25%. Das heißt also, die Vererbung spielt definitiv eine Rolle, aber es wird die Vererbung alleine ist es nicht.
Werden eineiige Zwillinge, wenn das eine das bekommen hat, diese Krankheit, werden die anderen dann besonders auch unter die Lupe genommen, untersucht oder leben die ganz fröhlich weiter?
Wenn man jetzt diese Erkrankung diagnostiziert, dann sollte man natürlich auch die Familie beraten und man sollte natürlich auch den Familienmitgliedern, wenn sie das wünschen, sagen, welches Risiko sie haben. Und man kann auf Wunsch der Familienmitglieder sie natürlich auch untersuchen, bevor sie Symptome entwickeln. Das macht schon Sinn, wenn man seine spätere, sein späteres Leben, sein späteres Werdegang halt eben natürlich frühzeitig auch beruflich oder privat planen möchte, dann kann es schon Sinn machen, das schon frühzeitig zu untersuchen.
Zu den Therapiemöglichkeiten kommen wir später im Laufe dieser Sendung und dann wollen wir auch mal klären, wie eigentlich ein Patient das Krankheitsbild überhaupt bemerkt.
Wenn es mir zu viel wird, steige ich aus und dann steige ich ein.
Ja, mich würde jetzt mal interessieren, wir haben in der Plattform zu Gast Professor Tumani von der Universität Ulm. Wie bemerken eigentlich Leute, wenn sie MS haben, Multiple Sklerose? Welche Anzeichen haben die Leute, wenn das beginnt aufzutreten?
Ja, die Multiple Sklerose wird im Volksmund auch die Erkrankung mit den 1000 Gesichtern bezeichnet. Das heißt, es bietet eine Symptomenvielfalt. Es gibt aber allerdings häufige Symptome und seltenere Symptome. Generell kann man sagen, dass Funktionen des Sehens, der Bewegung und der Empfindungen gestört werden können. Sehstörungen können so sein, dass jemand verschwommen sieht, etwas bewölkt und Augenbewegungsschmerz hat. Empfindungsstörungen können sein, Taubheitsgefühl, Kribbeln, Brennen, Ameisenlaufen, Pelzigkeitsgefühl. Das kann letztendlich vom Kopf bis zum Fuß an verschiedenen Stellen, meistens umschriebenen Regionen auftreten. Störungen der Bewegung können sein, Gleichgewichtsstörungen oder auch Lähmungserscheinungen oder auch unwillkürliches Zittern der Hände und auch der Beine. Diese sind allerdings mehr in fortgeschrittenen Stadien der Erkrankung. der Fall. Am Anfang sind es überwiegend Symptome der Empfindung und Empfindungsstörung und der Sehstörungen.
Hat die Krankheit auch Schmerzen zur Folge?
Ja, es kann schon zu Beginn mit Schmerzen beginnen, zum Beispiel mit einem Gesichtsschmerz. Das ist auch relativ selten, aber im Verlauf der Erkrankung kann es aus verschiedenen Gründen zu Schmerzempfinden kommen. Schmerzen, die bedingt sind durch die Entzündungsnarben im Gehirn selbst, je nachdem, wo sie sind. Oder auch sekundäre Schmerzen durch Kontrakturen, durch Spastik, durch also Tonuserhöhungen der Muskeln, die dann zu Kontrakturen führen und deshalb dann auch natürlich Schmerzen in den Extremitäten oder auch im Rücken, Rumpf der Fall sein können.
Wie grenzt der Arzt diese Krankheit ab zu, was weiß ich, Lähmung des Facialisnervs oder Schlaganfall oder spastische Lähmung?
Ja, das ist auch eine wichtige Frage. Es ist in der Tat so, dass die Diagnose dieser Erkrankung nicht so einfach ist. Es kann nach dem Auftreten der Symptome Tage, Wochen, Monate, teilweise auch Jahre dauern, bis man die Diagnose stellt, je nachdem, wie typisch die Symptome sind und wie schnell die gesamte Diagnostik durchgeführt wird. Es ist so, dass keines der Symptome, die bei der MS auftreten können, für die MS spezifisch ist. Ja, wie Sie sagten, Lähmungen können auch woanders auftreten, Sehstörungen können woanders auftreten. Sie müssen sich das wie so ein Puzzle vorstellen. Ja, die Symptome sind das eine Puzzle und dann muss man halt eben die anderen Puzzlestücke sammeln und das wird durch zusätzliche Untersuchungen gemacht. Und diese zusätzlichen Untersuchungen sind elektrophysiologische Untersuchungen, also evozierte Potenziale, nennt man diese Untersuchung, womit man die Leitfähigkeit des Sehnerven oder der Nerven, die für die Empfindung zuständig sind, oder die Nerven, die für die Bewegung zuständig sind, messen kann. Dann gibt es auch bildgeberische Untersuchungen, wie die Kernspintomographie. Da kann man direkt ins Gehirn gucken und diese Entzündungsherde im Gehirn und Rückenmark darstellen. Und dann gibt es noch Blutuntersuchungen und Nervenwasseruntersuchungen. Und da kann man dann auch im Nervenwasser zum Beispiel die entzündliche Natur oder die eigentliche Ursache der Erkrankung, die Entzündung, dann auch direkt nachweisen und auch andere Erkrankungen, die ähnlich sich zeigen können, ausschließen. Wenn man alle diese Puzzlesteine zusammen hat, dann kann man die Diagnose stellen. Und das Wesentliche ist für die Diagnosestellung, das ist seitdem man die Erkrankung kennt und seitdem man die Erkrankung Multiple Sklerose halt benannt hat, ist es so, dass halt eben die Entzündungsherde und die betroffenen Funktionen verteilt sein müssen. Verteilt, also gestreut in Raum und in Zeit. Deshalb spricht man auch von der zeitlichen und örtlichen Disseminierung. Wenn das vorliegt, dann steht die Diagnose einer MS. Und mit den heutigen Möglichkeiten, die man hat, mit der Bildgebung und den übrigen Zusatzuntersuchungen, kann man diese Diagnose heute sehr rasch stellen.
Das bedeutet, die Leute kommen zunächst mal vielleicht zum Hausarzt oder gehen zum Augenarzt, vielleicht suchen sie einen Internisten auf und werden dort beraten und kriegen vielleicht ein Ergebnis, vielleicht das falsche Ergebnis möglicherweise. Und erst mit der Zeit kommen sie dann zu Ihnen und sind dann in richtigen Händen.
Das ist richtig so. Häufig werden die Patienten uns von anderen Ärzten, überwiegend Augenärzten, das können aber auch Orthopäden sein, das können auch Allgemeinärzte sein, die dann mit dem Symptom, mit dem sie konfrontiert sind, halt eben nicht weiter wissen oder keine Erklärung dafür haben. Und zur weiteren Ausschlussdiagnostik werden dann die Patienten uns dann weiter überwiesen, vorgestellt.
Welche Auswirkungen hat die Multiple Sklerose auf das Leben des Menschen, auf Sexualität, auf Arbeit, auf Sport, auf Freizeit?
Gut, vorweg möchte ich vielleicht nochmal erwähnen, dass die Multiple Sklerose anders als früher angenommen keine allzu schlimme Erkrankung ist. Sie ist definitiv nicht tödlich, aber sie geht halt mit Beeinträchtigungen einher. Mit Funktionsbeeinträchtigungen des Bewegungsapparates, der Empfindung, des Sehens, des Gleichgewichtes. Und entsprechend können natürlich im Berufsleben und im privaten Leben zu Funktionsdefiziten kommen und die das normale Leben beeinflussen. Wenn man aber sich mit der Erkrankung gut auseinandersetzt, sich gut aufklären lässt und weiß, was auf einen zukommen kann und die heute möglichen Therapien auch frühzeitig in Anspruch nimmt, dann kann man mit der Erkrankung sehr gut weiterleben. Die Lebenserwartung ist heutzutage aufgrund der frühen Diagnosemöglichkeiten und der frühen Therapiemöglichkeiten eigentlich kaum mehr begrenzt. Also man hat eine normale Lebenserwartung und kann so sein Leben mit einer entsprechenden Lebensqualität gestalten.
Das ist ja immerhin eine positive Botschaft, die wir hier rüberbringen können. Weshalb kann eigentlich der Körper mit dieser Krankheit nicht selber umgehen, indem er sie selber wieder ausheilt oder vertreibt?
Das ist auch eine gute Frage, an der Wissenschaftler sicher auch noch viel zu arbeiten haben. Es ist aber in der Tat so, dass nicht jede Multiple Sklerose auch unbedingt schlecht verläuft. Das ist sogar häufig so, dass das eigene Immunsystem, der eigene Körper sich in vielen Fällen auch selber hilft. Die Schübe, die auftreten, können auch selber abklingen ohne Therapie. Das ist eigentlich die Regel. Und es gibt viele, die diese Erkrankung haben, ohne dass sie es je gemerkt haben. Ja? Das heißt also, der gutartige Verlauf ist grundsätzlich möglich. Ist es aber zu einem Ausbruch gekommen, hängt es dann halt eben davon ab, wie schwer die Schübe sind, wie schnell sie abklingen oder ob sie überhaupt abklingen. Es hängt davon ab, ob das Rückenmark betroffen ist, dass die Bewegungsfunktionen betroffen sind oder nicht, ob die Blasenfunktion betroffen ist oder nicht. Das sind Faktoren, sozusagen, die eher einen ungünstigen Verlauf anzeigen würden, während andere Prognosefaktoren, wie zum Beispiel die kurze Dauer der Schübe oder die schnelle Rückbildung, der geringere Schwere oder das Nichtvorhandensein von Lähmungserscheinungen oder ein Beginn mit Sehstörungen und wenn sozusagen das weibliche Geschlecht betroffen ist, dann sind das auch Faktoren, die eher für einen günstigen Verlauf sprechen.
Kann man sagen, da ob Frauen oder Männer häufiger von dieser Krankheit betroffen sind? Ja.
Also das ist definitiv so, dass bei dieser häufigsten Verlaufsform, der sogenannten schubförmig verlaufenden Form, die Frauen häufiger betroffen sind. Wie gesagt, hier in Mitteleuropa nach letzten epidemiologischen Erhebungen ist die Frau 2- bis 3-fach höher betroffen als der Mann und in bestimmten Regionen in Amerika nach letzten Erhebungen sogar 4-fach höher.
Sie hatten vorhin gesagt, ungefähr jeder Tausendste ist in Deutschland betroffen. Sind es dann die Fälle, wo es wirklich schon bemerkt worden ist oder sind da die auch drin, die quasi ein Leben lang mit der Krankheit selber fertig werden und es nicht spüren?
Nee, das sind schon die Fälle, die bemerkt worden sind. Ja. Man kann vielleicht davon ausgehen, dass nochmal etwa 50-60% von Betroffenen, die das nicht bemerkt haben, dazu kommen. Früher, als die Diagnosemöglichkeiten noch nicht so entwickelt waren, war das Verhältnis eher so 1:1, dass man sagt, auf jeden Erkrankten kommt auch eben ein Betroffener, der die Erkrankung nicht bemerkt. Jetzt ist es sicherlich durch die frühen Untersuchungsmöglichkeiten, durch die Bildgebung nicht mehr so.
Professor Tumani von der Universität Ulm im Radio Free FM Studio in der Sendung Plattform. Wir werden uns gleich damit beschäftigen, wie Umweltgifte, Rauchen und Alkohol die Krankheit beeinflussen und wir werden dann uns den Therapiemöglichkeiten widmen. I don't even know your name. But I love you just the same. Please accept my love. Greg Allman von seiner aktuellen CD Low Country Blues. Radio Free FM, die Plattform. Es geht um eine Krankheit, Multiple Sklerose. Von der Universität Ulm ist Professor Tumani hier im Studio. Und wir kümmern uns jetzt mal um die Frage, wie eigentlich Umweltgifte oder das Rauchen oder auch der Alkohol auf den Patienten einwirkt, der an dieser Krankheit leidet.
Ja, wie wir schon gesagt haben, tragen verschiedene Faktoren zum Verlauf, zum gutartigen oder zum bösartigen Verlauf der Erkrankung bei. Und es ist definitiv so, dass die Ernährungsgewohnheiten eine Rolle spielen. Ja, man sollte Mangelernährung oder Überernährung oder unregelmäßiges Essen zum Beispiel vermeiden. Was man heutzutage weiß, ist, dass Nikotin tatsächlich auch den Verlauf ungünstig beeinflusst. Und man weiß sogar, dass der Nikotingebrauch die Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieser Erkrankung auch um das 2- bis 3-fache sogar erhöht. Das heißt also, bei denen, die rauchen, tritt diese Erkrankung definitiv häufiger auf als bei Nichtrauchern. Bei Alkohol ist es genauso. Da muss man nicht abstinent sein. Ja, man kann schon in Maßen halt eben das, was zum geselligen Leben beiträgt, das, was zur gesunden Lebensernährung beiträgt, an, ich denke jetzt an ein Gläschen Rotwein oder Weißwein, das ist sicherlich nicht primär schädlich, aber ein übermäßiger Gebrauch ist auch hier natürlich für das Nervensystem vom Nachteil. Was wir sonst noch unseren Patienten empfehlen, ist, was die Ernährung anbetrifft, eine ausgewogene Ernährung mit viel Frischobst und Gemüse und weniger Fleisch und Fett. Das, was generell sozusagen zum gesunden Lebensführung führt, das sollte man auch hier bei der MS anwenden.
Das gilt quasi vorbeugend und dann erst recht, wenn man die Krankheit schon hat.
Ganz genau.
Wir hatten vorhin ja schon besprochen, die Leute gehen meistens mit irgendeinem zunächst mal fast schon undefinierbaren Symptom zu einem Hausarzt, zum Augenarzt und werden irgendwann zu Ihnen überwiesen und sind dann ja eigentlich erst in richtigen Händen. An wen sollte man sich im Idealfall denn wenden? Was ist da sozusagen Ihr Traum, um die Patienten so früh wie möglich der richtigen Therapie zuzuführen?
Ich denke, die erste Anlaufstelle ist sicherlich der Hausarzt. Das ist immer wichtig und der Hausarzt wird dann den Spezialisten aufsuchen, wenn er die Beschwerden nicht anderweitig erklären kann. Das ist der normale Verlauf. Wie gesagt, wir bekommen unsere Patienten überwiegend von Hausärzten oder von Augenärzten oder von Orthopäden. Das ist so das Übliche, aber auch von Neurologen selbst, wenn im Falle, dass die Diagnose unklar ist, dass dann nochmal eine Zweitmeinung an der Universitätsklinik erfolgen kann. Man muss sich vorstellen, dass die Erkrankung in, sagen wir mal, gut 80% der Fälle mit den heute üblichen diagnostischen Möglichkeiten und den vorliegenden Diagnosekriterien auch gut diagnostizieren kann. Aber dann gibt es noch einen Teil, so 10-20%, der auch Fachärzten Probleme machen kann. Und in so einem Fall ist es wichtig, dass dann diese Patienten an Spezialisten weiter überwiesen werden und dort die Diagnose überprüft wird.
Welche aktuelle Therapiemöglichkeiten gibt es denn nun bei dieser Krankheit Multiple Sklerose?
Ja, das ist ein wirklich erfreulicher Aspekt im Zusammenhang der MS-Erkrankung, dass die Therapie in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht hat. Wenn ich so zurückblicke, noch vor 15 Jahren, ich bin schon seit 20 Jahren als Neurologe tätig, und erst seit 15 Jahren haben wir sehr gute Medikamente aus dem Immuntherapiebereich, die die Erkrankung günstig beeinflussen. Und davor wurde die Erkrankung hauptsächlich mit immunsuppressiven Medikamenten behandelt, mit Cortison und dauerimmunsuppressiven Therapien. Und da waren die Erfolge eher mäßig. Man unterscheidet in der Therapie der MS die Akuttherapie, die dann durchgeführt wird, wenn ein Schub, wenn also frische Symptome da sind, mit dem Ziel, diese Symptome so schnell wie möglich rückgängig zu machen und keine bleibenden Symptome in Kauf zu nehmen. Das ist sozusagen die akute Schubtherapie, und die mit Cortison durchgeführt wird oder mit Blutwäsche in Fällen, wo das Cortison nicht ausreicht. Und da das eine chronische Erkrankung ist und mit Behandlung des Schubes die Erkrankung noch nicht geheilt ist, ist es ganz wichtig, eine vorbeugende, eine prophylaktische Therapie durchzuführen. Und diese wird mit modernen Immunpräparaten behandelt. Und es haben sich etabliert in den letzten 15 Jahren, wie gesagt, die Interferone. Das sind körpereigene Botenstoffe, die in geringen Konzentrationen in jedem von uns vorkommen. Und die kann man auch äußerlich zuführen, so wie das Cortison ja letztendlich auch. Und wenn man die halt eben zuführt, dann kommt es zu einer Kommunikation mit den Immunzellen dahingehend, dass sozusagen die günstigen Eigenschaften dieser Immunzellen gefördert werden und die weniger günstigen Eigenschaften unterdrückt werden. Und neben Interferonen gibt es noch ein anderes Präparat, was sich Copaxone nennt, und das hat eine ähnliche Wirkung. Das sind die Basistherapeutika unter den Immuntherapien, die aktuell Anwendung finden. Wir haben aber, da nicht alle Patienten unter dieser Therapie ansprechen, so etwa 30, 40, manchmal 50%, je nachdem, wann man mit der Therapie beginnt, sprechen die Patienten an. Es gibt also immer noch einen beträchtlichen Anteil von Patienten, der nicht auf diese Therapie anspricht, und dafür gibt es immer noch sehr viele Therapiestudien, die Entwicklung sind, die neue Therapien entwickeln. Und da dürfen wir auch sehr hoffnungsvoll sein, dass da auch entsprechende Therapien noch zusätzlich kommen werden.
Das heißt, die Entwicklung ist noch im Gange. Sind Sie selber da an der Forschung mit dran?
Ja, die Entwicklung von Medikamenten ist ein langwieriger Prozess, der natürlich überwiegend an den universitären Einrichtungen durchgeführt wird, weil sie komplex sind. Es gibt aber auch Therapiestudien, die manchmal sogar in Arztpraxen durchgeführt werden. Aber die ersten Schritte der Therapieentwicklung wird an spezialisierten Zentren durchgeführt. Und diese finden in der Regel auch international statt, also multizentrisch an multiplen, an verschiedenen Universitäten, und zwar weltweit. Ja. Und wir sind mit unserer Klinik auch an vielen verschiedenen Therapiestudien im Zusammenhang mit der MS auch beteiligt.
Das heißt, es hat dann fast schon globalen Austausch.
Ja, ganz genau. Das macht ja auch Sinn. Man möchte ja auch wissen, dass nicht nur Mitteleuropäer von der Therapie profitieren. Man möchte auch wissen, dass auch die Nordamerikaner oder Asiaten oder vielleicht auch Afrikaner, ja, von der Therapie betroffen sind. Deswegen ist dieser globale Austausch schon wichtig.
Wie ist denn das mit Nebenwirkungen der Therapien dieser Medikamente? Und ja, gibt's das?
Es gibt natürlich Nebenwirkungen. Also ich glaube, jedes Medikament, was von dem man erwartet, dass er wirken soll, darf auch oder auch Nebenwirkungen zeigen. Und je nachdem, welche Therapie wir jetzt meinen, also die Cortisontherapie zum Beispiel, wenn sie kurzfristig eingesetzt wird, und das ist der Standard heute, dass man sie 3 bis 5 Tage einsetzt zur Behandlung des akuten Schubes, diese Therapie wird in der Regel gut vertragen. Früher hat man aber das Cortison dauerhaft eingesetzt und da gab es schon Langzeitnebenwirkungen, die aber heute nicht mehr auftreten. Das ist das eine, während die Immuntherapien, die prophylaktisch eingesetzt werden, wie die Interferone, das sind ja letztendlich auch Botenstoffe, die in das Entzündungssystem, die manchmal selber wie entzündliche Botenstoffe agieren, die können dann so fieberähnliche Nebenwirkungen, grippeähnliche Nebenwirkungen, Kopfschmerzen, Mattigkeit und sowas halt eben in der ersten Phase, kurz nach der Injektion, letztendlich verursachen. Aber diese sind halt eben vorübergehend. Und es gibt neuere Präparate außer den Interferonen, die etwas spezieller und aggressiver wirken, etwas wirksamer sein sollen, die man in der zweiten Stufe dann halt eben der Therapie einsetzt. Und da wissen wir noch nicht ganz gut, welche Nebenwirkungen da langfristig zu erwarten sind, weil die Erfahrungen mit diesen Präparaten noch fehlen.
Das heißt, es wird auch später noch Thema sein für Doktorarbeiten und man kann sich da weiterhin tummeln auf dem Gebiet, wenn man wissenschaftlich tätig ist.
Auf jeden Fall. Bei dieser Erkrankung ist die Forschung auf höchsten Touren, sowohl in der Präklinik, also die Entstehung dieser Erkrankung untersucht, als auch im klinischen Bereich, die die Wirksamkeit von Therapien überprüfen, als auch die Wirkungen und Nebenwirkungen, aber auch die Lebensqualität sind auf jeden Fall Themenbereiche, die schon sehr intensiv beforscht werden.
What else is right into pure? I'll save a lifetime of love for you.
Sea of Bees bei Radio Free FM Whispered. Das ist ein Cut aus der aktuellen CD Songs for Ravens. Multiple Sklerose ist unser Thema in der heutigen Plattform. Professor Toumani von der Universität in Ulm ist unser Studiogast und mich würde mal interessieren, wie sind es eigentlich mit Folgekrankheiten? Wenn jemand MS hat, kann es ja sein, dass er dann doch ein bisschen weniger sich bewegt oder so und eigentlich ist es ja wahrscheinlich falsch oder empfehlen Sie Sport?
Ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt der Erkrankung. Wir hatten ja zu Beginn schon gesagt, dass es zu Beginn der Erkrankung bestimmte Symptome gibt, im Verlauf der Erkrankung weitere Symptome dazukommen können oder Folgeerscheinungen. Dazu gehören zum Beispiel Spastik, die sich auch im Verlauf der Erkrankung entwickelt. Dazu gehört auch Fatigue, diese schnelle, abnorme Ermüdbarkeit, Schmerzen, Blasendarmstörungen, sogar Depressionen, kognitive Einschränkungen, also Störung der Merkfähigkeit und der Aufmerksamkeit, vielleicht sogar Sexualstörungen. Und diese Symptome lassen sich mitunter allein durch die Immuntherapien nicht beeinflussen. Und deshalb ist es wichtig, dass man von Anfang an eine gesunde Lebensführung anstrebt. Und dazu gehört natürlich auch die körperliche Fitness und auch Sport. Und aus diesem Grund empfehlen wir auch ein regelmäßiges Training, das einen nicht überfordert, das aber schon einen fordert mit der positiven Auswirkung auf Herz, Kreislauf und Stoffwechsel. Das sollte man halt eben anstreben. Also moderater Sport ist sicherlich gut. Sport, der Stress abbaut, der gute Laune macht, der einfach die Lebensqualität fördert. Das ist halt eben das, was wichtig ist. Ja. Und bezüglich Ausmaß und Dauer der sportlichen Betätigung kann man eigentlich nichts Festes sagen. Das hängt von jedem individuell, von der individuellen Leistungsfähigkeit selbst ab. Und man sollte vermeiden, dass man über die individuelle Leistungsgrenze hinausgeht. Weil wenn man jetzt denkt, Sport ist gut und ich mache jetzt Sport und fange jetzt an, mehrere Stunden am Tag und vielleicht sogar Wettkämpfe zu machen, so dass halt eben mein Körper sich überhitzt, das wäre sicherlich nicht gut. Denn das kann auch wiederum Stress für den Körper sein und dann auch Schübe auslösen. Deshalb Sport moderat. Ja? Man sollte halt eben gucken, welche Sportarten ungefährlich sind, welche gefährlich sind. Also die meisten Sportarten, die man hier vor Ort machen kann, sind in der Regel ja unbedenklich in Fitnessstudios, im eigenen Haus. Aber bestimmte Sportarten wie Leistungssportarten, Schwimmen im offenen Meer oder Bergtouren in ganz großer Höhe, das sind so Sachen, die schon zur Überforderung kommen können und da sollte man dann vorsichtig sein.
Die Universität Ulm ist ja im Bereich der Forschung tätig. Welche konkrete Forschung ist im Augenblick akut und welche konkreten Therapiemöglichkeiten bietet vielleicht ganz speziell die Universität Ulm, die es anderswo möglicherweise gar nicht so gibt?
Ja, also unser Schwerpunkt ist die Frühdiagnose der Erkrankung. Je früher man die Diagnose stellt, desto früher hat man die Möglichkeit, auch mit der Therapie zu beginnen. Und umso besser ist dann das Outcome, die Wirkung der Therapie, wenn sie früh eingesetzt werden kann. Wir machen besonders im Nervenwasserbereich Untersuchungen, gucken da nach Proteinen, nach sogenannten Biomarkern, die einerseits eine Frühdiagnose erlauben, also die MS von anderen Erkrankungen abgrenzen, andererseits aber auch zu der Krankheitsaktivität und Prognose und weiterem Verlauf der Erkrankung auch mehr Informationen geben können. Denn nicht jede MS muss unbedingt schlimm verlaufen. Es gibt tatsächlich die gutartigen Verläufe, es gibt aber auch die weniger gutartigen Verläufe. Und wir wissen ja, dass in 10-15% aller MS-Betroffenen am Ende auch sozusagen der Rollstuhl stehen kann. Und das genau möchten wir vermeiden. Und in der Frühphase der Erkrankung ist der Therapieeffekt am besten. Und wenn wir den erwischen, wenn wir dieses Zeitfenster erwischen, dann können wir die verfügbaren Therapien auch effektiver, effizienter einsetzen. Und das ist so unser Forschungsschwerpunkt, die Entdeckung von Biomarkern zur Feststellung der frühen Diagnose und zur frühen Therapiebeginn.
Also man kann festhalten, die Krankheit verläuft nicht tödlich, im Prinzip heute auch nicht mehr lebensverkürzend. Und wenn man frühzeitig anfängt zu therapieren, hat man auch die sehr hohe Wahrscheinlichkeit, eben nicht im Rollstuhl zu landen, sondern die Lebensqualität erhalten zu können. Gibt es Literatur oder im Internet Quellen, die Sie besonders empfehlen würden?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt inzwischen sehr, sehr viel Literatur. Und ich empfehle eigentlich als Einstieg immer die Internetseite der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft, die wiederum in den einzelnen Ländern auch wieder Unterorganisationen hat. Hier für Baden-Württemberg ist die sogenannte AMSL als Selbsthilfeorganisation verfügbar. Und beide haben sehr gute Internetseiten. Man kann sich über alle diese Aspekte, die wir heute besprochen haben, von der Entstehung der Erkrankung bis zu Therapiemöglichkeiten, bis zur Lebensqualität, bis zu rechtlichen Fragen, auch im Bereich der Arbeit, sehr, sehr gut informieren. Und die Internetseite der DMSG ist einfach www.dmsg.de und entsprechend amsel.de.
Wie kann man sich an Sie wenden?
Wir sind auch über Internet, kann man uns gut finden, wenn man Uniklinik Ulm eingibt und Neurologie und dort dann Spezialsprechstunde für Multiple Sklerose. Da haben wir auch eine Seite, wo wir über die Erkrankung informieren, wo wir über die aktuellen Therapiestudien, die bei uns halt angeboten werden, auch informieren. Und wie gesagt, unsere Spezialsprechstunde, die befindet sich im Moment noch auf dem Safranberg in der Steinhöbelstraße. Wir werden aber in einem Monat etwa umziehen auf den oberen Eselsberg, wo unsere Hauptklinik sich befindet im RKU. Dann ist sozusagen Poliklinik und der stationäre Bereich unserer Klinik dann zusammengeführt. Da werden wir dann erreichbar sein.
Herr Professor Tomani, herzlichen Dank für Ihren instruktiven Einführungsvortrag zum Thema Multiple Sklerose. Ich glaube, wir haben viel gelernt.
Gern geschehen.
Ja, das war's dann schon wieder in der Plattform Redaktion, Musikzusammenstellung und am Mikrofon in der vergangenen Stunde Friedrich Hoog. Danke fürs Zuhören.